SWR 2 Tandem.
Wir ändern unser ausgedrucktes Programm. Hören Sie noch einmal den gestern verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt in einem Gespräch in der Reihe SWR 2 Zeitgenossen aus dem Jahr 1997. Die Fragen stellte Lerke von Saalfeld.
Helmut Schmidt, von Ihrem Arbeitszimmer in der Zeit aus haben Sie täglich einen Panoramablick auf Hamburg, die Stadt, in der Sie 1918 geboren wurden. In Ihrem jüngsten Buch Weggefährten schreiben Sie über Hamburg oder die Hamburger. Leben und leben lassen, auf diese Kurzformel darf man die Philosophie der Hamburger bringen. Sie neigen nicht zum philosophischen Denken, sondern huldigen vielmehr der praktischen Vernunft. Große Worte sind ihnen zuwider. Könnte das auch als Motto Ihrer Politik gelten, vor allem für die 8,5 Jahre als Bundeskanzler?
Nicht nur für die 8,5 Jahre als Bundeskanzler, sondern überhaupt für mein politisches Leben und meine politische Aktivität. Ja, für die könnte das Wort gelten. Ein Missverständnis allerdings darf sich dabei nicht einschleichen. Der Sinn für praktische Lösungen, für Verwirklichung, ist nicht ohne Verwurzelung in moralischen Überzeugungen.
Das sehe ich noch nicht als einen Widerspruch, aber Sie gelten als wortkarg.
Ja, das ist auch kein Widerspruch, aber es gibt Leute, die mit Fleiß das gerne missverstehen wollen.
Gut, das war nicht die Absicht der Frage. Ursprünglich wollten Sie ja auch gar nicht in die Politik gehen, sondern Sie wollten Architektur studieren. Das war Ihr Wunsch unmittelbar, als Sie mit dem Abitur fertig waren. Dann kam der Krieg dazwischen. Und noch heute drücken Sie leises Bedauern aus, dass es nicht so kam. Warum kam es nicht so? Oder steckt dahinter auch vielleicht so ein bisschen die Sehnsucht nach einem ganz anders verlaufenden Leben?
Nein, das tut es nicht. Als ich Abitur machte, das war 1937, stellte sich die Politik als mögliches Feld überhaupt nicht. Meine Eltern waren keine Nazis, ich war kein Nazi. Ich habe mich auch noch in meiner Zeit als Wehrpflichtsoldat, ich hatte 2 Jahre zu dienen und wurde aber nicht entlassen, weil inzwischen der Krieg angefangen hatte. Auch in meiner Soldatenzeit und auch noch am Anfang des Krieges habe ich mich ernsthaft auf den Beruf des Architekten vorbereitet. Das erwies sich nach dem Kriege als sehr schwierig, weil ich dazu mich erneut hätte von meiner Frau trennen müssen. Man kann in Hamburg nicht Architektur studieren. Sie war Lehrerin hier in Hamburg. Und die nächstgelegene technische Hochschule wäre Hannover oder Braunschweig gewesen. Für mich nicht sehr attraktiv, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass man gleichzeitig an einer technischen Hochschule und gleichzeitig an einer Kunstakademie hätte studieren sollen. Sodass ich mir nach dem Kriege, ich war nun inzwischen auch, weiß Gott, kein junger Mann mehr, 27 Jahre alt, das Studium ausgesucht habe, von dem ich glaubte, dass man es am schnellsten absolvieren konnte. So bin ich also Ökonom geworden.
Aber noch mal einmal zurück. Hängt dieser Wunsch nach dem Architekturstudium auch zusammen mit der Lichtwag-Schule, einer Reformschule, die Sie besucht haben hier in Hamburg?
Ich kann so sagen, dass die Lichtwag-Schule hat einen großen Einfluss auf meine Entwicklung gehabt. Es hängt aber auch zusammen mit dem Erlebnis dieser Stadt hier, in der ich aufgewachsen bin, mit meinem damals geweckten Interesse für moderne Backsteinarchitektur. Es gab hier in Hamburg eine Reihe von hervorragenden Baumeistern, an der Spitze der Oberbaudirektor der Stadt, Fritz Schumacher. Zu nennen ist ein Mann wie Fritz Höger. Außerhalb Hamburgs kennt man aus jenen Jahren das Schiedehaus. Das stammt aus jener Epoche. Das hat mich sehr angerührt. Und ein Freund von mir hatte einen Vater, der in Hamburg Architekt war, Richard Lage mit Namen, der mir Bücher zu lesen gab, von denen er meinte, die seien für einen angehenden Studenten des Architekturstudiums nützlich. Habe ich auch mit Interesse gelesen. Aber wie gesagt, das Dritte Reich und das Ende des Krieges hat alle meine jugendlichen Vorstellungen völlig beiseite geschoben.
Sie waren ja zum Schluss noch Offizier der Wehrmacht, später dann ein strikter Gegner der atomaren Bewaffnung der Bundesrepublik. Allerdings zur Ernüchterung vieler Ihrer SPD-Genossen haben Sie 1958, und das war ja das Jahr, in dem auch heiß gestritten wurde um die Atombewaffnung, haben Sie an einer Wehrübung der Bundeswehr teilgenommen und wurden auch zum Hauptmann der Reserve befördert. Für Sie war das kein Widerspruch. Warum nicht?
Das war kein Widerspruch. Ich war übrigens nicht Offizier der Wehrmacht, ich war Kriegsoffizier. Oberleutnant in Klammern KR.O. Kriegsoffizier. Ich hatte nie die Absicht, Offizier zu werden. Ich habe zweimal die Aufforderung, die Laufbahn eines Berufsoffiziers einzuschlagen, aus persönlichen Gründen abgelehnt. Die Wehrübung, von der Sie sprechen, steht im politischen Zusammenhang mit der bereits Tatsache gewordenen sogenannten Wiederbewaffnung Deutschlands unter Adenauer und im Zusammenhang mit einer großen, umfassenden Ergänzung des Grundgesetzes, wenn ich es richtig erinnere, 1955, vielleicht in Kraft getreten, erst 56, weiß ich nicht, die wir damals im Bundestag, ich war seit 1953 Abgeordneter im Parlament, die wir damals in der Gestalt einer großen Gesetzgebungskoalition zwischen CSU, CDU, FDP und SPD gegen Adenauers Willen durchgesetzt haben. Wir waren allesamt ehemalige Soldaten, allesamt in Kenntnis der politisch verhängnisvollen Rolle, die die Reichswehr nach 1930 gespielt hatte, und wollten durch Vorkehrungen im Grundgesetz verhindern, dass dergleichen sich wiederholen konnte. Adenauer war dagegen. Wir haben aber alle unsere Fraktionen überzeugen können, dass das notwendig war, dass das reichte von dem Personalgutachterausschuss, der zu entscheiden hatte, welche Offiziere der Wehrmacht des Dritten Reichs übernommen werden konnten und welche nicht, bis hin reichte es zum Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, bis hin zur Regelung des Oberbefehls. Und die Wehrübung, die einige der daran beteiligten jungen Abgeordneten in jenen Jahren ableisteten, so auch mein Freund Berghahn, später wurde er 10 Jahre lang Wehrbeauftragter des Bundestages, und ich, hing damit zusammen, dass wir versuchten, von vornherein zu verhindern, dass sich innerhalb der Bundeswehr oder in den führenden Offizieren der Bundeswehr eine ähnliche Einstellung ergeben konnte, wie sie unter den führenden Offizieren der Bundeswehr der Weimarer Zeit geherrscht hat, nämlich Ablehnung der Opposition in diesem Fall der sozialdemokratischen Opposition, Ablehnung der Gewerkschaften, Ablehnung der Sozialdemokratie und unterschwellig, jedenfalls zu Weimarer Zeiten, auch Ablehnung der Demokratie. Dass ein Teil meiner eigenen Parteifreunde das nicht gern gesehen hat, das ist richtig. Die waren gesinnungsmäßig fixiert, und ich war immer fixiert auf die Folgen dessen, was man tut oder was man nicht tut.
Helmut Schmidt, als Sie 1933, als es darum ging, dass Sie als Pimpf, wie es damals hieß, in die Hitlerjugend eintreten sollten.
Nee, wollte.
Wollten. Wollten Sie gern. Erfuhren Sie, dass Ihr Großvater Jude war. Sie haben aber erst 50 Jahre später gegenüber einem britischen Journalisten darüber öffentlich gesprochen. Das hat überrascht, dass Sie so lange darüber geschwiegen haben.
Ich weiß nicht mehr, ob das stimmt mit dem englischen Journalisten. Ich glaube, ich habe zuerst gegenüber einem Außenstehenden davon gesprochen, nämlich gegenüber meinem französischen Freund Giscard d'Estaing. Und das muss sehr viel früher gewesen sein. Dass ich darüber nicht gesprochen habe, hat einen Grund, der vielleicht vielen Leuten nicht einleuchtet. Der liegt in meinem Vater. Mein Vater hat es nie als Makel empfunden, dass er einen jüdischen Großvater hatte. Wohl aber hat er als Makel empfunden, dass er unehelich geboren ist. Und darauf habe ich Rücksicht genommen, solange wie er lebte.
Das wäre dann dabei auch rausgekommen.
Ja, so ist es.
Erstes großes Aufsehen haben Sie erregt, Herr Schmidt, als Sie im Februar 1962, damals Innensenator Hamburgs, die Rettungsmaßnahmen bei der großen Sturmflut sehr entschlossen in die Hand genommen haben. Der Oberbürgermeister war gar nicht in der Stadt. War das der Zeitpunkt, wo Sie so für sich merkten oder ahnten, dass Sie das Zeug zu einem Politiker haben werden, der noch größere Aufgaben in die Hand nimmt? Das war ja eine sehr dramatische Situation.
Nein, der Entschluss, wirklich Politik als Beruf zu betreiben, kam gegen Mitte der 60er Jahre, als Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister in Berlin, von meiner Partei zum Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers bestimmt wurde und Brandt eine Regierungsmannschaft zusammenstellte und mich aufforderte, ihr zuzugehören. Ich habe mir das nicht sehr lange überlegt, sondern habe das akzeptiert. Und das ist eigentlich dann der Entschluss, in die Politik zu gehen, endgültig in die Politik zu gehen.
Sie haben ja dann 1974 die Kanzlerschaft übernommen, nach Brandts Rücktritt, sagen wir mal, ausgelöst durch die Guillaume-Affäre. Das war ja ein Bündel von Situationen, die da zusammentraf. Wie erging es Ihnen da? Das war ja nochmal eine andere Situation, ein Schattenkabinett. Oder man steht plötzlich tatsächlich an der Spitze.
Naja, ich war ja nun immerhin schon seit 1969 Minister im Bundeskabinett Brandts gewesen. Erst Verteidigungsminister, dann Doppelminister für Wirtschaft und Finanzen, dann Finanzminister. Und da Brandts Entschluss, den ich für falsch gehalten habe, ich habe ihm auch heftig widersprochen.
Sie sollen eine der wenigen Male richtig laut geschimpft haben.
Ja, das ist richtig. Ich habe ihm heftig widersprochen. Aber da sein Rücktrittsentschluss für ihn unwiderruflich war, brauchte man jemanden, der ihm nachfolgte. Und da war ich, wie mir scheint, die natürliche Wahl. Und ich habe durchaus Fracksausen gehabt gegenüber dem Amt. Ich bin nicht mit fliegenden Fahnen da reingegangen, sondern weil die Aufgabe sich stellte und weil niemand anders in dem Zeitpunkt in Betracht kam. Aber nicht etwa mit großem Vergnügen, sondern mit Ängsten.
Was waren Ihre stärksten Ängste? Die sind ja bestimmt sehr verschieden und Sie kamen ja auch zu keiner sehr glücklichen Zeit in die Regierungsverantwortung.
Nein, die Zeit war höchst unglücklich. Nämlich, wir standen unter dem Schock der ersten weltweiten Erdölpreiserhöhung. Das heißt, auch unter dem Schock infolgedessen inflatorischer Preiserhöhungen in Deutschland mit davon ausgelöster Arbeitslosigkeit. Aber diese wirtschaftliche Lage hat für mich keine großen Ängste ausgelöst. Nein, die Gesamtheit, die Fülle der Aufgaben insgesamt kam mir gewaltig vor. Außerdem hatte Willy Brandt auf vielen Feldern Erwartungen erzeugt, von denen ich wusste, dass sie nicht erfüllt werden können. Ich hatte schon als Finanzminister dauernd die Schwierigkeit, ihn zu bremsen bei Ankündigungen oder Versprechungen, von denen ich wusste, dass sie so bald nicht würden finanziert werden können. Das war unabhängig von der konkreten ökonomischen Situation der Ölpreisexplosion.
Es ist die Zeit, in der von Ihnen gerne geredet wurde als dem pragmatischen Macher. Sie haben es vorhin schon gesagt und haben es auch immer wieder betont. Das ist sozusagen eine falsche Kategorisierung. Was war Ihr Konzept unter den Bedingungen, dass auch die Partei nicht einfach zu führen war und die nationalen und internationalen Zustände auch große Schwierigkeiten vorhersehen ließen? Was haben Sie sich da als Leitlinie gesetzt?
Die Oblate vom Macher ist mir damals aufgeklebt worden von jungen und von intellektuellen Sozialdemokraten, die allen möglichen theoretischen Vorstellungen von Gesellschaft und Wirtschaft anhingen, ohne selbst Erfahrung zu haben. Zum Teil auch erhebliche Reste marxistischer Ideologie. Denen war dieser relativ praktisch veranlagte Politiker Schmidt suspekt. Was das Konzept angeht, Das können Sie wiederfinden in zwei Worten, die ich als Überschrift über meine erste Regierungserklärung als Bundeskanzler gesetzt habe, nämlich Kontinuität und Konzentration. Kontinuität bedeutend Fortsetzung der Grundlinie dessen, was Brandt eingeleitet hatte. Und vor ihm Carlo Schmidt und Fritz Erler und Wehner und Adolf Arndt und Gustav Heinemann und andere eingeleitet hatten. Und Karl Schiller und Heinrich Deist, wie sie alle heißen. Und das Wort Konzentration bedeutet, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, auf das, was wir wirklich machen können, was wir wirklich bezahlen können. Und das bedeutete für manche Anhänger Brandts und für manche Sozialdemokraten Abschied nehmen, mindestens einstweilen, Abschied nehmen von allen möglichen Lieblingsideen. Das hat die natürlich auch geärgert.
Ende der 70er Jahre haben Sie, Herr Schmidt, gegen großen Widerstand Ihr ganzes politisches Prestige in die Waagschale geworfen, um den sogenannten NATO-Doppelbeschluss in den eigenen Reihen der SPD durchzusetzen. 1983 hat dann die Partei auf einem Sonderparteitag fast einmütig diesen Beschluss wieder aufgehoben.
Sie hat nicht den Beschluss aufgehoben, sie hat ihre Unterstützung des Beschlusses aufgehoben. Bis solange wie ich Chef der Regierung war, hat sie diesen Beschluss gestützt, wenn auch sehr widerwillig. Die Bedeutung dieses Beschlusses können Sie am besten ermessen, wenn Sie Herrn Gorbatschow danach fragen.
Yes. Sie sind ihm ja nochmal begegnet und haben darüber geredet. Wie war das mit den SS-20 in der Sowjetunion?
Er sagt, dass diese russische Raketenrüstung, die gegen Deutschland gerichtet war, im Laufe der Zeit hunderte von Mittelstreckenraketen, alle mit drei nuklearen Sprengköpfen ausgestattet, die getrennt voneinander gezielt werden konnten. Sie konnten Mannheim und Ludwigshafen und Stuttgart, drei Städte mit einer einzigen Rakete auslöschen, gegen die es keinerlei Verteidigung gab. Gorbatschow sagt, das sei nie im Politbüro der damaligen KP der Sowjetunion, in Klammern Bolschewiki, Klammer zu, beschlossen worden. Ich halte das für erstaunlich, aber Gorbatschow ist für mich ein glaubhafter Mensch. Es sieht danach so aus, als ob das sowjetische Militär, das mit dem schon recht alten, beinahe schon senilen Brezhnev hinter dem Rücken des Politbüros beschlossen hat. Gorbatschow sagt aber auch, dass er, als er Mitte der 80er Jahre als Nachfolger Brezhnevs Generalsekretär der russischen KP geworden war, dass er damals begriffen hat, dass die als Gegengewicht aufgestellten amerikanischen Pershings II Moskau ohne Verteidigung ließen. Ich habe zu ihm gesagt, das war genau der Effekt, den wir erzielen wollten, dass ihr das begreifen solltet. Unsere Städte waren verteidigungslos bereits seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre gegen eure SS-20. Ja, sagt er, das habe ich damals begriffen und deswegen habe ich ja auch dem Reagan vorgeschlagen, dass wir auf beiden Seiten die Mittelstreckenraketen beseitigen sollten, abrüsten auf null. Und auf meine Frage, wussten Sie, dass das mein Vorschlag von Anfang an gewesen ist, sagt er, ja, natürlich wusste ich das. Und so ist es dann ja auch gekommen. Der NATO-Doppelbeschluss hat den ersten echten Abrüstungsbeschluss der modernen Weltgeschichte ausgelöst, dem dann weitere Abrüstungsbeschlüsse gefolgt sind. Inzwischen wurde das Ganze dann allerdings überholt durch den inneren Zusammenbruch der Sowjetunion. Heute ist die Landschaft eine völlig andere. Aber man muss wissen, dass sowohl auf amerikanischer Seite als auch auf sowjetischer Seite immer noch Tausende, mehr als 10.000 atomare Waffen zur Verfügung stehen. Eigentlich wäre dies der geeignete Moment, um weltweit unter Einschluss Chinas, unter Einschluss Frankreichs, Englands und der sogenannten nuklearen Schwellenmächte wie Pakistan, Indien, Israel, eine totale Abrüstung der Atomwaffen zu versuchen.
1982 brach die sozialliberale Koalition auseinander. Das war natürlich ein politisches Scheitern. Mich interessiert aber noch die andere Seite. War es für Sie auch eine persönliche Enttäuschung?
Ich habe der Zuverlässigkeit der FDP-Führung unter Herrn Genscher und Herrn Graf Lambsdorff nie sonderlich getraut. Solange Scheel die Partei geführt hatte, habe ich da keine Zweifel gehabt. Aber die, Sie sagen, auseinanderbrechen, ich würde lieber sagen, der Scheidebrief, den Lambsdorff geschrieben und veröffentlicht hat, war keine große Überraschung mehr für mich. Und infolgedessen auch keine persönliche Enttäuschung.
Nun sind Sie heute Mitherausgeber der Zeit. Sie reisen mit Vorträgen.
Nicht erst seit heute, sondern schon seit einem Dutzend von Jahren.
Gut, das meinte ich nicht gerade erst geworden. Sie reisen mit Vorträgen durch die ganze Welt, geben Rat als Elder Statesman, sind auch gefragt. Und Sie haben aber gleichzeitig jetzt auch eine deutsche Nationalstiftung mit Sitz in Weimar ins Leben gerufen, um die Integration von Ost und West zu unterstützen. Sind Sie unzufrieden, wie bisher dieser Prozess verlief? Es ist ja eine private Stiftung, es ist keine politische Institution.
Es ist eine politische Institution, aber sie ist privat ins Leben gerufen und wird privat finanziert. Und infolgedessen haben Haushaltsausschüsse oder andere Gremien von deutschen Parlamenten da nichts zu sagen. Und die Bundesregierung hat da auch nichts zu sagen. Es ist eine politisch gemeinte Stiftung ins Leben gerufen, sowohl von einem CDU-Mann, Kurt Biedenkopf, als von einem Sozi, nämlich mir, als auch von einem Naturwissenschaftler, einem herausragenden Mann, der mal lange Jahre eine ganz große Rolle als Wissenschaftsmanager gespielt hat, Reimer Lüst, und schließlich einem aus in Ostdeutschland beheimateten großen Musiker, Kurt Masur, die sich die doppelte Aufgabe gestellt hat, beizutragen. Erstens zum Wiederzusammenwachsen zu einer gemeinsamen nationalen Identität der Deutschen und zweitens zur Verschwisterung der nationalen Identität mit einer europäischen Identität. Die bisherige Entwicklung im Osten Deutschlands, in den sogenannten neuen Bundesländern, ist, um das Mindeste zu sagen, einstweilen sehr enttäuschend. Deswegen Weimar als Sitz. Erstens aus dem Grunde, weil vor den Toren Weimars ein Konzentrationslager liegt, das man nicht vergessen darf, auf dem Ettersberg. Zweitens, weil Weimar einer der Vororte der Aufklärung gewesen ist in Deutschland im 18. und im 19. Jahrhundert. Und drittens, es war der Gründungsort der ersten deutschen Demokratie, die auf jämmerliche Weise zu Tode gefahren worden ist.
Was ist Ihr erstes großes Projekt innerhalb dieser Stiftung? Wie sieht es praktisch aus?
Wir reden miteinander und schreiben und sorgen dafür, dass das, was wir denken, unter die Leute kommt. Wir haben mehrere Jahrestagungen hinter uns. Die letzte war vor einigen Wochen in Berlin, wo drei Leute nacheinander gesprochen haben über die Frage, was hält die Deutschen zusammen? Das also ist unser Feld, durch Reden, durch Schriften, durch Seminare, durch Tagungen, möglichst in die Breite zu wirken. Wir fangen gerade erst an.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage, Helmut Schmidt. Wäre Ihre politische Karriere ohne Ihre Frau so möglich oder so aushaltbar gewesen?
Wir sind jetzt 55 Jahre verheiratet und wir kennen uns seit 1929. Nein, meine Frau ist ein sehr wichtiger Rückhalt für mich gewesen, nicht nur in der Politik, sondern überhaupt im Leben, und ist es heute noch und wird es morgen auch sein.
Sie hörten ein Gespräch mit dem gestern verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt aus dem Jahr 1997 und der Reihe SWR 2 Zeitgenossen. Das Gespräch führte Lerke von Saalfeld. Die angekündigte Sendung für heute senden wir zu einem späteren Zeitpunkt.